Wir kommen zu den historischen Büchern, die mit Josua anfangen und sie gehen bis zum Buch Esther. In diesen Büchern wird uns das Ergehen des Volkes Gottes im Land der Verheißung beschrieben. Einmal sind die historischen Bücher ein Beleg für die Zuverlässigkeit der fünf Mosebücher. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Es zeigt sich in diesem Buch tatsächlich, dass genau das eintrat, was Mose vorhersagte. Gehorsam brachte immer wieder Segen, Leben, Frieden, Schutz. Gegenwart Gottes war in ihrer Mitte. Ungehorsam gegenüber Gottes Wort brachte Not, Mangel, Hunger, Fruchtlosigkeit, Krieg, Bedrückung und am Ende Verlust des Landes. Also Fluch. Nun hat uns Gott diese Geschichte ja gegeben, um uns damit etwas zu sagen. Es geht nicht einfach darum, dass wir eine unterhaltsame Geschichte hören und einige Stunden Kurzweil haben, sondern Gott will uns mit dieser Geschichte etwas sagen. Eines macht die Botschaft der historischen Bücher deutlich. Auf der Grundlage des Gesetzes muss der Mensch versagen. Solange Israel dem Gesetz verpflichtet war, diesem unerbittlichen Gesetz, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch, musste Israel versagen, musste so enden. Denn das Gesetz kann nichts anderes tun, als Erkenntnis der Sünde schaffen. Das Gesetz, das Mose gab, konnte Israel zeigen, kann jedem Menschen zeigen, wie sündig er ist. Römer 3, Vers 20. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist also wie ein Spiegel, zeigt dir, wie schmutzig du bist. Mit einem Spiegel kannst du dich nicht waschen. Schon versucht, dich mit einem Spiegel zu waschen? Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde, aber keine Reinigung von der Sünde, keine Befreiung von der Macht der Sünde. Es kann nur von Sünde überführen. Und so sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes, Hebräer 7, Vers 19, und das könnte man schreiben über die ganze Geschichte, das könnte man als Summe schreiben über die historischen Bücher. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Hebräer 7, Vers 19. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Der vorgehende Vers sagt, da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots einer Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Nun, wenn das alles wäre, was uns diese Geschichte zu sagen hat, dann müsste man fast, also jetzt mit Ehrfurcht gesagt, Gott als einen Zyniker betrachten. Wenn das alles wäre, wenn Gott den Menschen nur das Gesetz gegeben hätte, um ihnen zu zeigen, wie unfähig er ist und dann aufgehört hätte. Aber so ist es nicht. Das Versagen des Menschen unter dem Gesetz, das Versagen Israels unter dem Gesetz dient der Erziehung. Welche Erziehung? Gott will damit Israel, will damit alle Menschen dazu erziehen, für das Kommen des Gerechten, für das Kommen des Retters bereit zu sein. Es bereitet also das Kommen des Retters vor. Und tatsächlich musste Israel und muss auch der Mensch selber zuerst zu Schanden werden, scheitern, versagen, bevor er bereit ist zu erkennen, ich bin hilflos. Ich kann höchstens meine Sünde erkennen, aber ich kann nichts dagegen tun. Und erst wenn du das merkst, dann bist du bereit für den Gerechten für den Retter. Und so dient das ganze Ergehen Israels der Erziehung, und so dient diese Geschichte auch uns zur Erziehung, dass wir erzogen werden anhand des Beispiels Israels auf das Kommen des Messias, auf das Kommen des Retters hin. Und das meint das Neue Testament, wenn es uns beispielsweise in Römer 15, Vers 4 sagt, alles, was zuvor geschrieben ist, zu unserer Belehrung geschrieben. Und das macht die Geschichte, das Ergehen des Volkes im Land so überaus interessant, lehrreich, weil es Gegenstandslektion ist für alle Menschen. Wie Israel muss jeder Mensch versagen, der es unternimmt, in eigener Kraft und in eigener Willensanstrengung die Gebote Gottes zu halten. Muss versagen. Und nachdem der Mensch versagt hat und erkannt hat, dass er nicht einmal das Gute tun kann, das er doch tun möchte, ist er bereit für den Erretter. Und das sagt ja der Galaterbrief ausdrücklich, dass das Gesetz, die Geschichte Israels unter dem Gesetz, genau dem Zweck diente. Das Gesetz sollte ein Zuchtmeister sein, hin auf Christus. Galater 3, Vers 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin. Das Wort Zuchtmeister ist ein ziemlich hartes Wort. Nun, vielleicht, als man diese Bibelübersetzung verfasste, und noch mehr in den Tagen Luthers, da empfand man das als ganz normal, ein Zuchtmeister. Da war das fast einen häuslichen Klang, aber heute klingt das unheimlich hart. Ein Zuchtmeister. Nun, das hebräische Wort ist, das griechische Wort ist ein bisschen freundlicher. Paidagogos, von dem kommt unser Pädagoge, aber die Pädagogen sind meistens alles andere als Pädagogen, denn ein Pädagoge bedeutet wörtlich, der den Knaben an der Hand nimmt und leitet. Der Paid Agogos, der den Pais nimmt, den Knaben nimmt und an der Hand leitet. Und so wollte das Gesetz Israel an der Hand nehmen und zum Messias führen. Zum Messias führen. Dazu dient das Gesetz und dazu dient auch die Geschichte Israels unter dem Gesetz, wie sie uns in diesen Büchern, in den historischen Büchern präsentiert wird. Unsere Belehrung. Und dann haben die historischen Bücher noch eine Bedeutung. Diese beiden Bedeutungen, die gehen bei allen historischen Berichten im Alten Testament. Wir haben ja auch in den Mosebüchern schon historische Berichte, also Lebensgeschichten, Berichte von Taten, von Schicksalen. Und die historischen Bücher enthalten ja fast nur Berichte von Taten, Geschicke von Menschen und besonders einer Nation. Und das gilt für alle historischen Mitteilungen in der Bibel, dass sie neben der Belehrung, die wir anhand dieser Beispiele ziehen können, am Versagen und Gelingen der Menschen, sind Beispiele für uns, an denen wir lernen. Aber neben dieser Ebene enthalten sie auch immer als Typus, als Schattenbild Belehrung. Und so sind die historischen Bücher voll von Schattenbildern, von Hinweisen auf das große Heil Gottes in Christus. Das habe ich ja gestern auch schon ein wenig angedeutet. Und das gilt auch für die historischen Bücher. Und das werden wir wiederholt jetzt sehen, wie alle historischen Bücher uns auch Hinweise geben auf den Messias selbst und auf sein Werk, auf die Erlösung. Gut, wir kommen zum Buch Josua. Das Buch Josua ist das erste der historischen Bücher. Ich möchte dazu eine Folie hier auflegen. Ersten
der historischen Bücher.
Jetzt. Man kann die historischen Bücher in 5 Teile unterteilen. Und das habe ich jetzt gemacht in Anlehnung an die 5 Mosebücher. Die 5 geschichtlichen Bücher in 5 Teile unterteilen. Und zwar ganz einfach, weil man sich das so besser einprägen kann und weil es uns wieder einmal zeigt, dass die 5 Mosebücher ein Grundbuch darstellen und auch ein Grundmuster beinhalten. Wir haben ja gesehen, wie die 5 Mosebücher eigentlich Gott, den Menschen, das Heil, alles darstellt, alle diese Aspekte behandelt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir diese gleichen Grundwahrheiten in den historischen Büchern auch finden. Vielleicht machen wir das am besten so, dann seid ihr nicht in Versuchung, mehr zu schreiben als zu hören. Josua, am Anfang Josua, der Anfang der Geschichte des Volkes im Lande. Das lässt sich sehr gut vergleichen mit dem ersten Mosebuch. Das erste Mosebuch berichtet vom Anfang des Menschen auf der Erde. Doch eindeutig eine Parallele. Und tatsächlich im ersten Mosebuch wird uns erstmals auch die Verheißung gegeben, dass Abraham und seine Nachkommen dieses Land besitzen sollen. Das Land wird beschrieben nach seinen Grenzen. Und in Josua wird genau dieses Land mit diesen Grenzen von den Nachkommen Abrahams in Besitz genommen. Also das sind eindeutig Beziehungen, die da bestehen. Und so steht Josua an erster Stelle, ähnlich wie das erste Mosebuch im Pentateuch an erster Stelle steht. Dann, das zweite Mosebuch ist ja ein Buch der, was ist die Botschaft des zweiten Mosebuches? Die Hauptbotschaft, worum geht es?
Erlösung.
Ja, Erlösung, Errettung, ein Buch der Errettung. Es folgen 2 Bücher, die habe ich zusammengenommen, weil sie auch ausdrücklich, das steht im Buch Rut, in der gleichen Zeit handeln. Richter und Rut, ein Buch der Errettungen von Bedrückern. So wie Exodus das Buch der Errettung ist, sind Richter und Rut Bücher der verschiedenen Errettungen. Es kommt an zweiter Stelle. Dann das dritte Mosebuch, das Heiligtum, Zugang zum Heiligtum, die Berufung in der Gemeinschaft Gottes zu stehen. Samuel und Könige, da habe ich hingeschrieben, das Heiligtum als moralische Mitte des Landes. Das Heiligtum ist tatsächlich das zentrale Ereignis, das zentrale Geschehen, der Mittelpunkt, um den sich die ganze Geschichte Israels im Land dreht. Das ist einfach so. Das Heiligtum, so wie im dritten Mosebuch. Das Heiligtum, Eintreten ins Heiligtum. Und ich habe hier in Klammer hingeschrieben, das ist, was ich hier hingeschrieben habe, das ist die große Klammer, die das Geschehen dieser beiden Bücher, also ich habe hier 2 Bücher geschrieben, in unseren deutschen Bibelausgaben sind es 4, nämlich 2 Samuelbücher und 2 Königsbücher. Samuel und Könige. Die Summe dieser Bücher von Samuel bis 2. Könige ist zusammengefasst in Ikabod, von Ikabod zu Ikabod. Was meine ich dann? Von Ikabod zu Ikabod. Was meine ich mit Ikabod? Jawohl. Und wann geschah das? Jawohl, ganz am Anfang. Die Samuelbücher beginnen damit zu zeigen, wie das die Stiftshütte vollständig durch die Sünde korrumpiert ist. Und wie die Priester selbst gewinnsüchtig sind, gewinnsüchtig und unrein, verunreinigt. Und die Herrlichkeit Gottes verlässt, das Heiligtum verlässt Israel. Ikabod. Wo ist die Herrlichkeit, bedeutet das. Nicht mehr da, weg. Und dann, ich werde nachher darauf zurückkommen im Buch der Könige, das ist der Sinn der Sendung Davids. Durch David kommt die Herrlichkeit zurück. Darum hat Gott David erweckt. Damit durch ihn die Bundeslade wieder nach Jerusalem kommt Und damit er den Ort findet, wo die Bundeslade wohnen soll, nämlich den Altar, und dorthin kehrt die Herrlichkeit zurück. Das ist die Lebensaufgabe Davids. Aber nachher geht die Geschichte anders weiter und das zweite Buch der Könige endet wieder mit. Ja, eben, wiederum mit Ikabod. Die Herrlichkeit Gottes verlässt wiederum Tempel und Jerusalem. Und wenn wir das überblicken, dann sehen wir natürlich, es dreht sich alles um die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes in seinem Volk. Sein Wohnort und das Volk, das mit seinem Gott Gemeinschaft hat. Das ist darum das dritte, das mittlere Stück der historischen Bücher. Wie das dritte Mosebuch. Dann Esra, Nehemia, Esther entspricht in der Botschaft dem vierten Mosebuch. Was ist die Botschaft des vierten Mosebuches? Worum geht es da? Stichwort? Titel, ja, Wandel durch die Wüste. Wüste. Wüste, unser Wandel durch die Welt. Esra, Nehemia und Esther, in diesen drei Büchern, das sind die Bücher des Exils, befindet sich das Volk in der Wüste der Nationen. Das ist ein Ausdruck, den ich den Propheten Hesekiel entnommen habe. Das Volk in der Wüste der Nationen, nur ein Überrest ist im Land. Hesekiel 20, Verse 35 und 36, dort steht das. Ja, ich schlage die Stelle auf. Ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und da selbst mit euch rechten von Angesicht zu Angesicht, wie ich mit euren Vätern gerechtet habe, in der Wüste des Landes Ägypten. Also werde ich mit euch rechten, spricht der Herr Jahweh. Und dann Chronika. Ich habe Chronika erst an fünfte Stelle gesetzt. Das entspricht jetzt nicht ganz der Reihenfolge unserer Bibelausgaben. Unsere Bibelausgaben schließen Chroniker immer an Samuel und Könige an. Ne? Warum, weiß ich auch nicht. Es würde einiges dafür sprechen, Chroniker erst hier, an dieser Stelle, einzubinden in unseren Bibeln, weil Chroniker später geschrieben worden ist als Esra, Nehemia und Esther. Vielleicht komme ich noch dazu, dass ich euch den Hinweis zeigen kann, wo man das sieht. Also man sieht ein Geschlechtsregister. Die Geschlechtsregister in Chronika, die führen über diese Zeit hinaus. Also über Esra, Nehemia und Esther hinaus. Und so wurde also das Buch Chronika geschrieben nach diesen Büchern. Und tatsächlich bilden die Bücher Chronika etwas ganz Ähnliches wie das fünfte Mosebuch. Das fünfte Mosebuch macht noch einmal Resümee. Zieht also noch einmal wie die Summe des bisherigen und gibt einen Ausblick auf das Kommende. Und das wird im Buch der Chroniker, in den Büchern Chroniker auch getan. Die moralischen Ergebnisse aus der Geschichte im Land wird gezogen. Gehorsam hat Segen gebracht, ungehorsam Fluch. Und das werden wir nachher noch sehen, wie das Buch Chroniker so angeordnet ist, und in der Auswahl des Stoffes so angelegt ist, dass es tatsächlich einen verborgenen Hinweis auf kommende Wiederherstellung enthält. Und das fehlt in den Königsbüchern. Also die Bücher Chronika enthalten in sich einen verborgenen, indirekten Hinweis auf kommende Wiederherstellung. Und das würde ja auch dem entsprechen, was wir im 5. Mosebuch gesehen habe. Also so viel zu einem Überblick über die historischen Bücher. Das zeigt uns, wenn wir das noch einmal uns vor Augen halten, dass das Buch Josua eben ein Buch des Neubeginns ist. Es beginnt etwas Neues. Nun, das Buch Josua ist aber nicht nur ein Buch, mit dem etwas Neues beginnt, es ist auch ein Buch der Erfüllung. Denn es geht im Buch Josua in Erfüllung, wovon Gott zu den Erzvätern gesprochen hatte. Und das ist wohl der Grund, warum wir im Buch Josua etwas finden, das uns gelinde befremden mag. Ich weiß nicht, ob es euch so ergangen ist. Mir auf alle Fälle, beim ersten Mal und immer wieder, dass es einen doch gelinde befremdet, ein Buch zu lesen, in dem Kapitel lang ganz einfach Ortsnamen aufgezählt werden. Bäche, Flüsse, Dörfer. Kapitel lang. Es wird also das Land ganz genau beschrieben. Was da für Bäche und für Flüsse und für Quellen und was für Auen da sind. Nun, wenn wir bedenken, was das Land bedeutet, dann verstehen wir das. Im ersten Mosebuch schon hatte der Herr dem Abraham diese Verheißung gegeben, die Verheißung des Landes mit seinen Grenzen, 1. Mose 15. 1. Mose 15, Vers 18. An selbigem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägypten bis an den großen Strom, den Strom Frat. Eine uralte Verheißung. Und diese Verheißung war schon 400 Jahre oder fast 500 Jahre alt, als der Herr dem Mose erschien und dem Mose noch einmal sagte: Ich werde euch in ein Land führen. Ich bin nämlich der Gott, der damals Abraham erschien. 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams. Und dann sagt er, Vers 8, ich bin herabgekommen, um das Volk aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und dann besonders im 5. Mosebuch spricht Mose sehr viel vom Land. Und er sagt auch, wie das Land ist. Dass es ein Land ist, 5. Mose 8, 5. Mose 8, Verse 7 bis 9, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Niederung und im Gebirge entspringen, ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in welchem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in welchem es dir an nichts mangeln wird, und so weiter. Und das zeigt uns, wie wichtig das Land war für die Betroffenen selbst. Und jetzt versetzt du dich in die Lage. Angenommen, dir wäre schon seit Jahren oder Jahrzehnten ein schönes Stück Land, ein wunderbares Grundstück versprochen worden. An dem Tag, wo du das Grundstück bekommst, dann gehst du, dann schreitest du dein Grundstück ab und schaust dir jeden Baum und jeden Busch und jeden Stein an auf deinem Grundstück und du freust dich an jedem Stück. Und so verstehen wir, dass das Buch Josua, das Erbteil, das verheißene Land, das Besitztum der Stämme, so ausführlich beschrieben. Und das dient natürlich auch dem Zweck zu zeigen, dass was Gott dem Abraham verheißen hatte, hat er erfüllt. Und das Land ist tatsächlich so, wie er es dem Mose beschrieben hatte. Mose hat das Land ja gar nie gesehen. Oder hatte Mose das Land je gesehen? Nie gesehen. Und doch sagte er, es ist ein Land, das sieht sowas. Passt auf, in diesem Land, da hat es Bäche. Und da hat es Quellen. Und da hat es Niederungen. Und da hat es Auen. Und da werdet ihr nicht, wie dort in Ägypten, mit dem Fuß Wasser treten und die Felder so mit der Wassertretmühle bewässern müssen. Ein elendes Geschäft. Ein Land, das Wasser vom Himmel trinkt. Und also das Land beschrieben, wie schön es ist, wie fruchtbar es ist, wie wasserreich es ist. Und wir denken, viel Sonne ist schön, aber das ist nur, weil wir so viel Regen haben. Aber wer ein bisschen sich auskennt in anderen klimatischen Gegenden, der weiß, wie herrlich und kostbar Regen ist. Und dass der Erdboden, das Land, den Regen trinkt vom Himmel. Ein sehr schöner Ausdruck. Und so beschreibt er dieses Land, wie herrlich es ist, wie fruchtbar es ist, wasserreich. Und im Buch Josua bestätigt sich das. Und darum diese ausführliche Beschreibung. Nun, uns wird es einmal ganz ähnlich ergehen. Gott hat uns auch seit den Tagen der Apostel und durch die Apostel unser Land beschrieben. Und unser Land ist nicht ein irdisches Land, sondern ein himmlisches Land. Aber keiner von uns hat es gesehen. Hast du gesehen? Nicht gesehen. Es ist uns beschrieben worden, genau wie es ist, wie herrlich, wie gesegnet, wie schön, wie großartig, wie unvorstellbar herrlich. Und eines Tages werden wir drinnen sein und alles sehen und es wird genauso sein, nein, noch herrlich und größer, als wir es uns je hatten vorstellen können, so wie Gott es uns gesagt hat. Und wir werden dann auch unsere himmlischen Gefilde abschreiten und uns an jedem Baum und an jedem Strauch freuen. Und uns freuen, genau davon hat uns doch Gott damals schon gesprochen. Und jetzt sehen wir es vor uns, mit unseren Augen. So ist also das Buch Josua ein Buch der Erfüllung, das uns zeigt, dass die Gnadengaben und Berufung Gottes unbereubar sind. Gott ist treu. Was er verheißt, tut er. Sein Wort geht in Erfüllung. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Kein Wort fällt dahin. Großartig. Und das wird uns im Buch Josua sogar direkt so gesagt, dass keines der guten Worte, die der Herr gesprochen hatte, dahin fiel. Josua 21, Vers 45. Josua 21, Vers 45. Es fiel kein Wort dahin von allen den guten Worten, welche der Herr zu dem Hause Israel geredet hatte. Alles traf ein. Großartig. Das ist uns zur Belehrung gesagt, weil wir in einer ganz ähnlichen Situation sind. Aber das Buch Josua ist nicht nur ein Buch der Erfüllung, sondern auch, wie er vorhin sagte, ein Buch des Anfangs. Mit dem Buch Josua beginnt für Israel die Zeit der Bewährung. Die Zeit, wo sie ihrer Verantwortung als die von Gott berufene, von Gott erlöste, von Gott beschenkte Nation nach seinen Gedanken leben müssen. Und das wird uns im Buch Josua so gezeigt, dass die Israeliten wohl das Land bekommen haben. Und anfangs des Buches sagt Gott ihnen, das ganze Land gehört euch. Ich habe es euch gegeben. Aber ihr müsst es in Besitz nehmen. Es gehört euch schon, aber ihr müsst eure Fußsohle draufsetzen. Das steht in Josua 1. Josua 1, Verse 3 und folgende. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Eben Gott ist treu. Und dann wird das Land beschrieben, der ganze Umfang genannt, von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Strom Frat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang soll eure Grenze sein. Also Gott hat alles geschenkt, alles gegeben, aber dann... Es soll niemand vor dir bestehen alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und sei mutig. Und du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Josua muss das Land in Besitz nehmen. Die Israeliten müssen das Land in Besitz nehmen. Und so lernen wir am Buch Josua, dass auch wir alles, was uns Gott geschenkt hat in Christus, alle himmlischen Segnungen, die wir in Christus besitzen, dass wir uns im Glauben und mit Kampf verbunden diese Segnungen auch aneignen müssen. Und damit leben müssen. Und man kann darum, das ist auch sehr häufig getan worden, das Buch Josua direkt vergleichen mit dem Epheserbrief. Der Epheserbrief beginnt auch damit, dass er uns die Grenzen des Landes zeigt. Er zeigt uns die Grenzen des Landes. Gott hat uns gesegnet mit allen himmlischen Segnungen in den himmlischen Örtern. Schau. Das ist das Land, das ich euch gegeben habe, mit allem, was drin ist. Epheser 1, 3. Und nachher werden diese Segnungen beschrieben, 3 Kapitel lang im Epheserbrief. Alles beschrieben, was uns in diesem Land gehört. Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Wir teilen seine Stellung. Wir sind mit ihm versetzt in himmlische Örter. Wir sind aus der Macht des Todes befreit worden. Gegenstand der Liebe Gottes, des Erbarmens Gottes, der Gnade Gottes, Gemeinschaft aller Erlösten untereinander. Wir sind Gottes Haus, wir sind seine Wohnung. Er wohnt unter uns, Christus wohnt in unseren Herzen, steht in Epheser 3. Und dann spricht Paulus noch einmal von der Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Eben das ganze Land. Die ersten 3 Kapitel des Epheserbriefes. Und nachher geht es darum, im Wandel und im Kampf sich das anzueignen. Im Wandel es auszuleben und im Kampf es sich anzueignen oder zu verteidigen, je nachdem. Wie das Buch Jos. Und das hängt ab von unserer Treue, von unserem Glauben. Dass uns alles geschenkt ist, ist Gottes Treue. Das ist Gnade. Durch die Gnade seid ihr errettet. Alles Gnade. Aber es hängt ab von unserer Treue, von unserem Wandel, von unserem Kampf, inwiefern wir all das, was uns Gott geschenkt hat, auch erleben, ausleben, kosten, umsetzen. Nun, ich wollte auf noch einen Umstand jetzt hinweisen. Also wir haben jetzt gesehen, wie tatsächlich auch das Buch Josua als historisches Buch ein Schattenbild oder Schattenbilder enthält, die von unserer Errettung, von unseren Segnungen sprechen. Und ich möchte jetzt auch zeigen, wie Josua selbst ein Bild auf Christus ist. Das Buch beginnt ja damit, dass es uns den Übergang von Mose auf Josua vor Augen stellt. Josua 1,1, es geschah nach dem Tode Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua. Also der Übergang von Mose auf Josua. Übergang von Mose auf Josua. Mose stirbt, wird hier noch einmal in Erinnerung rufen. Warum musste Mose sterben? Ja, einer Sünde wegen. Und so verkörpert Mose das Gesetz. Mose ist darin eine Verkörperung des Gesetzes. Einer Sünde wegen verliert er das Vorrecht, ins Land einzugehen. Und Mose ist der Mann, der Israel in den Gesetzesbund einführte. Mose verkörpert das Gesetz, das nicht in die Ruhe führen kann. Mose selbst an seinem Leib verkörpert das Gesetz, das nicht in die Ruhe einführen kann. Eine Sünde genügt und er verliert die Segnungen des Landes. Und so sagt uns der Hebräerbrief, dass das Gesetz nicht in die Ruhe einführt. Genau das wird dann Mose demonstrieren. Ich habe hier noch einmal diesen Vers. Das Gesetz bringt nichts zur Vollendung. Jetzt schlagen wir noch diese 2 Verse auf. 4. Mose 20, 12. Hier wird diese Sünde des Mose genannt, deren wegen der Herr ihm sagte, dass er das Land nicht sehen wird. Oder nicht in das Land eingehen wird. Gesehen hat er es dann von fern. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, deswegen sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen.
Mose darf das Volk nicht ins Land einführen. Jakobus 2, Vers 10 sagt, wer das ganze Gesetz hält und in einem schuldig geworden ist, ist aller Gebote schuldig geworden. Das ist die Unerbittlichkeit des Gesetzes. Und darum kann das Gesetz nicht in die Ruhe einbringen. Darum kann das Gesetz nicht zur Vollendung bringen. Du könntest 77, 78, 79 Jahre lang vollkommen leben, in deinem 80. Lebensjahr einmal eine Unlauterkeit, eine Halblüge aussprechen und wär's verloren. So unerbittlich ist das Gesetz. Nun, das ist ja ein rein theoretischer gesetzter Fall, denn wir sündigen ja jeden Tag. Mindestens im Sinn von Unterlassung. Und so bringt das Gesetz nichts zur Vollendung. Und da, in der Weise verkörpert Mose das Gesetz. Und Josua verkörpert in dem Fall den Herrn, unter dessen Führung wir in das Land eingehen. Unter einem ganz neuen Prinzip, Gnade. Aber dann steht Mose auch für etwas anderes. Mose ist ein Bild auf Christus nach dem Fleisch, der Sünden Israels wegen gestraft wird. Und das sagt uns das 5. Mosebuch. Sagt uns dreimal, dass der Herr Mose zürnte der Kinder Israel wegen. Und zwar an diesen drei Stellen. 5. Mose 1, Vers 37. 5. Mose 1, Vers 37. Auch wieder mich erzürnte der Herr euretalben und sprach, auch du sollst nicht hineinkommen. Euretalben erzürnte der Herr. Wieder mich, dann 5. Mose 3, Vers 26. Aber der Herr war über mich erzürnt um euretwillen und hörte nicht auf mich. Und Kapitel 4, Vers 21. Und der Herr war euretalben über mich erzürnt und er schwur, dass ich nicht über den Jordan gehen und nicht in das gute Land kommen sollte. So ist also Mose gleichzeitig auch ein Bild auf Christus, nach dem Fleisch. Mose wird für die Sünden Israels gestraft. Der Herr wurde für unsere Sünden gestraft. Mose, ein Bild auf Christus nach dem Fleisch. Josua ist in dem Fall ein Bild auf den auferweckten Herrn. Josua, der auferstandene Haupt und Anführer der Erlösten. Der Herr hat im Fleisch gelitten, unsere Sünden getragen. Er ist auferstanden und dem Geiste der Heiligkeit nach als Sohn Gottes in Kraft erwiesen und ist als der Auferweckte Haupt und Anführer der Erlösten. Und er ist es, der das Erbe für uns eingenommen hat und uns das Erbe austeilt. Genau das, was Josua im Buch Josua sagt. Und tatsächlich ist, also davon spricht auch der Epheserbrief, Epheser 1, 20 und 23, wo steht, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferweckte und ihn gesetzt hat über jedes Fürstentum, jede Gewalt, jeden Namen, der genannt wird in diesem und im zukünftigen Zeitalter und ihn als Haupt gesetzt hat über alles und ihn gegeben hat als Haupt der Versammlung, dem Leibe oder der Gemeinde, welche sein Leib ist. Er hat also den Herrn als Haupt seines Leibes der Gemeinde gegeben. Wir sind mit ihm verbunden, so wie er erhöht ist, so wie er alles überwunden hat, überwinden wir mit ihm. Und Hebräer 2, Vers 10 sagt, dass er der Anführer unserer Errettung ist. Anführer unserer Errettung. Und der Name Josua ist ja der gleiche Name wie Jesus. Genau der gleiche Name. Josua hieß auf Hebräisch Jehoshua. Und man konnte statt Jehoshua auch sagen Jeshua. Jeshua heißt der Herr rettet. Und wie wurde Josef vom Engel gewiesen, den Sohn zu heißen, der geboren werden sollte, gezeugt durch den Heiligen Geist? Du sollst ihm den Namen Jeshua geben. Nun, ich glaube, der Engel des Herrn hat nicht Griechisch mit Josef gesprochen, Hebräisch, und hat ihm gesagt Jeshua. Nur auf Griechisch, die Griechen konnten Jeshua nicht aussprechen, und die haben so besondere Lautgesetze, nach denen muss ein Name entweder mit einem Vokal oder mit einem S oder mit einem N enden. Und so haben sie einfach diesem Jesu noch ein S angehängt, Jesus. Das ist also ein griechischer Jeshua. Genau der gleiche Name. Genau der gleiche Name. Und so ist Jeshua, der Anführer der Israeliten, tatsächlich ein Bild auf Jeshua, den Herrn, das Haupt, den Anführer der Erlösten.
Ja. Wie du es vorhin gesagt hast.
Gut, ja.
Das hat fast so geklungen.
Doch, ja, das ist Römer 1. Ja, also, schlagen wir die Stelle noch auf. Als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung. Das steht in Römer 1, 4. Als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Also, das könnte man hier noch hinzufügen. Römer 1, Vers 4. Und so können wir das Buch Josua auch lesen, und in Josua steht sein Bild auf den Herrn sehen, der für uns die Kämpfe Gottes kämpft, der uns vorangeht, vor dem jeder Feind fallen muss, der jeden Feind niedergeworfen hat. Natürlich, dort, wo Josua den Herrn nicht befragt und selbstsicher wird, dort vor Ai, dort ist er kein Bild auf den Herrn. Der Herr hat immer als Mensch auf der Erde seinen Gott und Vater befragt. Er sagt von sich, ich kann nichts tun, als was ich den Vater tun sehe. So, dort ist er natürlich kein Bild auf den Herrn. Aber in seinem Dienst, in seinem Auftrag, in seinem Werk ist Josua ein Bild auf den Herrn Jesus. Ja, ich denke, dass wir hier dann abbrechen und dann abends um 8 weiterfahren.